Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt die Ulrike Timm heute mit gleich zwei Gästen. Ein Nachname, zwei Schauspieler, Vater und Sohn Rufus und Jonathan Beck. Ich freue mich sehr, willkommen.
Grüß Gott.
Wie ist das? Haben Sie auch schon mal Vater und Sohn zusammen gespielt?
Ja, sehr oft.
Gerade wieder, ne?
Ja, wir haben letztes Jahr im Oktober haben wir einen Film in England gedreht. Dann, glaube ich, 1,5 Jahre davor haben wir in Hamburg ein Stück gemacht. Da spielte er aber einen 16-Jährigen, ganz, ganz anderes Stück.
Und jetzt haben wir wieder das Vergnügen im Schiller-Theater mit einem Stück Willkommen bei den Hartmanns und wieder Vater und Sohn.
Und wie ist er so als Bühnenvater?
Ganz anders wie im echten Leben.
Ich spiele einen Typen, also eigentlich muss man sagen, er ist wirklich ein Riesenarschloch. Dieser Richard, den er spielt, der ist so, der hat ein Problem mit sich und seine Frau sagt einmal, weil du ein Problem mit dem Alter hast, hast du die ganze Welt. Und da geht es schon heftig zur Sache. Auch der Jonathan ist als Figur ganz anders wie privat und ich glaube, ich bin auch ziemlich anders als privat. Macht trotzdem aber Spaß, eine Figur zu spielen. Ja, der ist in allem so extrem.
Wie gehen Sie da eigentlich miteinander um, Jonathan? Sagt man da offen, du, das war nix? Oder lässt man sich tunlichst in Ruhe?
Das ist ja der Vorteil. Wenn man sich, wie in meinem Fall, ein Leben lang kennt, kennt man ja die Stärken und die Schwächen. Und dann weiß man auch genau, wann ein guter Moment ist, um offen miteinander zu reden. Manchmal weiß man aber auch, wann man den anderen vielleicht schont. Und das erleichtert die Zusammenarbeit sehr.
Der Vater lachte in sich hinein, der Sohn klang sehr diplomatisch. Wie sind Sie denn da so im Umgang?
Sie haben es auf den Punkt gebracht. Er ist der Diplomat und ich bin da eher Polarisierer. Und deswegen ergänzen wir uns ganz gut. Ja? Also Jonathan hat zum Beispiel öfter bei mir Regieassistenz gemacht. Ich habe Tabaluga inszeniert und auch geschrieben und mitgespielt und der Jonathan konnte mir zum Beispiel immer sagen, also wir sind ja ein Riesenunternehmen, wir reisen mit 200 Menschen quer durch die Republik und Band und Artisten und sonst was, ein Techniker. Und der Jonathan zum Beispiel hatte sich vorgenommen, mit jedem Techniker, mit jedem Künstler zumindest einmal mittags oder abends zusammengesessen zu haben, was gegessen, was getrunken zu haben. Und der kannte das ganze Team. Und er konnte mir immer sehr früh berichten, wann es irgendwann mal sozusagen anfing zu kokeln. Wenn irgendwie eine Stimmung war oder es ein Problem gab, da hat er mir immer so zugetragen und gesagt, ich glaube, da musst du da mal mit denen reden oder da gibt es ein Problem oder da schwelt etwas. Also er ist wirklich ein Diplomat und ich bin halt eher ein Heißsporn.
Jonathan als Diplomat, als Seismograf für seinen Vater. Dabei habe ich gelesen, Sie haben Ihren Vater, sei es im Film, sei es im Fernsehen, schon dreimal erschossen.
Ja, das ist also nicht ihn jetzt, sondern dann andere Spielväter.
Ach ja.
Ich glaube, Christoph Waltz auch, ne?
Nein, der ist davongekommen.
Wir reden mal kurz über den Mord am Vater. Also stimmt, Sie haben ihn schon dreimal erschossen.
Ja, ja, ich musste also erschossen zweimal, einmal erschlagen. Das ist anscheinend in meiner Physiognomie, dass ich...
Dass man mir glaubt, in dir trägt.
Dass man mir glaubt, ich könnte hier ganz leicht den Vater um die Ecke bringen.
Es ist interessant, was man in ihnen dann sieht und wie man sie dann besetzt in so einer Situation.
Ja, und das ist aber auch Film. Also ich meine, wie das so wirkt und so. Ich habe ihn natürlich damit dann auch geärgert. Ich habe gesagt, pass mal auf, ich habe jetzt schon dreimal trainiert. Nein.
Wie ist das, wenn Sie sich auf der Bühne im Film mal so richtig fetzen müssen? Wird das eventuell auch mal in der Probe zumindest, dass es einen Moment gibt, nun ist mal gut, Papa, oder nun lass mal, Jonathan.
Ich kann ein Beispiel nennen. Wir hatten ein Stück gespielt, das hieß Zorn, einer australischen Autorin. Das haben wir in Hamburg gespielt. Und dann gab es Situationen, die erinnerten mich so stark auch an etwas, was wir erlebt haben. Und dass ich, der Name war sehr ähnlich, also er hieß Joe in dem Stück. Aber irgendwann mal in dem Stück hat er mich dann so geärgert als Figur, dass ich wirklich auf einmal sagte, Jojo, also sein Spitzname, Jojo. Und dann bin ich so erschrocken, mein Gott, ich habe eben gerade seinen Namen ausgesprochen. Mit mir ist wirklich was passiert. Also wenn man spielt, dann wird es ja wirklich sein, dann fühlt man ja
es
wirklich.
Es wird Realität
es
in
wird
dem
Realität.
Moment.
Jonathan, Sie sind seit dem 5. Lebensjahr dabei. Sie, ja. Rufus Beck, sind ja als Erwachsener zum Schauspiel gekommen.
Ja.
Wann haben Sie denn gemerkt, dass der Junge Talent hat? Ein 5-Jähriger kommt ja nicht von selber drauf, zu sagen, ich will jetzt spielen.
Ich würde sagen, dass Talent zu dem Beruf fängt damit an, dass man überhaupt freiwillig das wirklich machen will, ohne Druck der Eltern. Später mit 6 oder 7 Jahren, also hat er dann fast jedes Jahr einen Film gemacht und dann später vielleicht auch 2, dann musste er auf Ferien verzichten. Warum macht er das?
Richtig Arbeit.
Ja, das Arbeit, aber ich muss auch dazu sagen, eine unglaubliche Schule fürs Leben. Erst einmal sind sie auf Augenhöhe mit Erwachsenen. Sie müssen etwas wiederholen können, sie müssen sich fokussieren können. Das ist, glaube ich, für Kinder auch ganz toll, weil auf der einen Seite verdienen sie etwas und dann haben sie etwas selber, wo sie sich etwas leisten können, was weiß ich, ein Fahrrad. Müssen sie gar nicht die Eltern fragen. Also es ist ein großer Schritt in die Selbstständigkeit.
Jonathan, ist das nicht stinklangweilig für ein Kind? Das meiste an der Filmerei ist doch warten.
Oh ja, warten muss man sehr viel.
Aber da musst du ja Hausaufgaben machen.
Genau, das ist die Sache. Wenn man natürlich dann während der Schulzeit zum Beispiel dreht, ich hatte irrsinnig viele Fehltage, muss man Hausaufgaben machen und sonst hat man halt Karten gespielt. Ich bin ein Weltmeister auch in Backgammon und allen anderen Brettspielen geworden, die man zu zweit spielt.
Ja.
Und sonst ist es einfach auch sehr schön, man dreht auch sehr viel im Ausland. Ich habe in Südafrika gedreht als Kind, in Schweden. Das ist natürlich dann auch abenteuerlich, wo vollkommen anders zu sein, ohne die Eltern.
Mhm. Zwei Generationen, wenn sie zusammenspielen, was beobachten sie aneinander? Was bewundern sie womöglich sogar gegenseitig? Es sind ja auch zwei Generationen, die vielleicht auch durch den Altersabstand voneinander lernen.
Ja, also man muss natürlich differenzieren. Zum Beispiel einmal könnte man die Antwort so beantworten, dass man sagt, gibt es verschiedene Spielweisen, weil wir zwei Generationen sind. Gibt es bei uns gar nicht, sondern wir haben da denselben Ansatz. Dann würde man natürlich zum einen sagen, sieht man den anderen anders, weil man ihn eben schon ein Leben lang kennt, beachtet das vielleicht kritischer oder so, die Mitarbeit. Da muss man sagen, auch wiederum nicht. Ich kenne ja wirklich jetzt von meinem Vater eigentlich so ziemlich alles, was er natürlich in den letzten 15 Jahren gemacht hat, habe ich mir angeschaut, genauso wie er natürlich meine ganze Arbeit kennt.
Gibt's was, wo Sie sagen, das ist wirklich groß an meinem Vater? Oder
ja, also
etwas, wo Sie sagen an Ihrem Sohn, was Sie beobachten, wo Sie sagen, wow, das hatte ich nie, das kann der.
Also zum Beispiel mein Vater ist, Sie müssen ihn mal auf der Bühne sehen, wenn er schon auf die Bühne raufkommt. Er hat eine Wahnsinnsenergie und das merkt man eben speziell im Theater, wie er es schafft, sage ich mal, den ganzen Fokus spielerisch auf sich zu lenken, in einem positiven Weg. Das ist sehr faszinierend und sehr toll.
Ja, bei Jonathan, was mich fasziniert hat von klein auf, Jonathan war unglaublich diszipliniert, fokussiert, der konnte als so 7-Jähriger oder so weiter, wenn ich gesagt habe, Menschenskinder, da kommt jetzt ein Fußball, bleib doch wach, komm, machen wir Hausaufgaben morgen früh oder irgendwas. Na, ist der nach oben marschiert. Da dachte ich, das ist ja Wahnsinn, wo kommt denn das her? Diese Disziplin und dieses akribische Arbeiten, auch im Beruf, als Schauspieler, wie er sich vorbereitet und alle möglichen Einflüsse nimmt, um wirklich eine Rolle auszufüllen, da bin ich eher der Geschlamper. Also da bin ich geschlampert und mache eher aus dem Bauch heraus. Also
nein, er ist übertalentiert. Er ist nicht geschlampert, sondern er...
kann man Kritik mit einem Kompliment verbinden, Herr Diplomat.
Ja, sage ich ja, er ist der Diplomat.
Aber es gibt wirklich Sachen, er geht da wirklich so und sagt, ja, ich bereite mich da so ein bisschen drauf vor. Und dann rockt er das auf der Bühne. Ich muss diszipliniert sein, um eben das Ähnliche leisten zu können.
Aber trotzdem muss man sagen, es gibt so einen Spruch, 10% sind Talent und 90% sind Arbeit. Also wenn man nicht bereit ist, Opfer zu bringen, Zeit, Energie, dann wird das, Leidenschaft, das ist, was man aufbringt, dann wird das nichts. Also mit dem Talent allein kommt man nicht weit.
Sie arbeiten oft und gerne gemeinsam. Es gibt viele Fotos von Ihnen. Es gibt sogar Fotos mit dem gleichen Jackett. War das Kostüm oder war das ein Statement?
Ein Modeschöpfer aus Hamburg, der hatte uns damals für eine Premiere in Hamburg einfach 2 Anzüge maßgeschneidert. Und das war sehr lustig. Und wir sind ihm entgegengekommen und gesagt, er kann die Fotos für seine Kampagne benutzen.
Haben Sie nie gedacht, Jonathan Beck, ich muss mich vom Alten mal abnabeln, optisch, spielerisch, Sie sehen ihm auch noch ähnlich, nie solche Gedanken gehabt, jetzt kann ich nicht auch noch so rumlaufen wie er?
Nee, es ist, ich hatte da nie das Bedürfnis, irgendwo Revoluzer zu sein und irgendwie immer dieses, ja, ich muss anders sein oder so. Wenn mir Sachen gefallen, dann wie zum Beispiel schöne Anzüge, dann kann man das mitnehmen.
Aber warum soll man das eigentlich begründen, dass man viel Gemeinsames hat?
Wir haben auch sehr viele Unterschiedlichkeiten, deswegen ist es ein bisschen...
Ja, wir sind unterschiedlich, aber wir machen einfach viel zusammen und ich glaube, es hängt damit zusammen, wir haben Spaß. Das ist ja kein Zwang. Ich will da auch was rausholen für mich und ich denke, das ist bei ihm genauso. Sonst würde man ja nicht irgendwie mit den Fahrrädern über die Berge fahren, dann gehen wir segeln und tauchen und Skitouren und Bergsteigen. Das machen wir auch noch zusammen. Das macht man doch nicht, weil man es muss oder um Vater zu gefallen, sondern weil wir beide einfach Spaß haben.
Das macht man, weil man es liebt.
Genau.
Und Sie als Familie, wenn Sie auch noch gemeinsam auf Tour sind mit den beiden Töchtern noch dabei, also die Becks im Rudel ist ein Wohlfühlmoment.
Ja, wir können das einfach alle sehr gut, gemeinsam zu arbeiten. Wir wohnen aber ja auch in München alle in anderen Wohnungen. Also das heißt, wir sind ja nicht Tag und Nacht 24 Stunden aufeinander, sondern wir lieben es, Zeit miteinander zu verbringen, schaffen es aber genauso gut, 2 Monate den anderen, weil jemand ein anderes Projekt macht oder so, sich nicht zu sehen. Also wir sind da sehr im Moment Menschen.
Stichwort Fokussierung. Ihr Vater brachte es vorhin. Wenn man wirklich in einer Aufgabe drinsteckt, in einer künstlerischen Aufgabe, dann hat man wahrscheinlich auch in diesen Tagen, in diesen Wochen wenig Platz für andere.
Ja, kann passieren. Weil wir wollen, dass jedes Projekt ganz toll wird. Und das heißt, wir stecken alles rein, was wir können. Das bedeutet immer, dass natürlich andere Sachen
zurückstehen, ja.
Aber das ist eben normal in unserem Beruf. Dafür, wenn wir dann wieder zurückkommen von dem Projekt, nehmen wir uns dann wieder nur Zeit für alles das, was liegen geblieben ist.
Sie sprachen davon, dass Sie Ihren Kindern auch mitgegeben haben, den Spaß am Sport, also Tauchen, Bergsteigen. Irgendwo habe ich gelesen, Sie seien mit dem Mountainbike gemeinsam über die Alpen getourt.
Öfter.
Ich fand das ja zu Fuß schon sehr steil. Das sind ja auch alles relativ waghalsige Sportarten, die Sie da betreiben.
Ja.
Wissen das die Produzenten, bevor sie mit Ihnen Verträge machen, dass die Becks nicht nur für ein bisschen Fitness joggen, sondern manchmal am Berg hängen mit Pickel oder so?
Ein sehr schwieriges Thema.
Ja.
Wir machen das natürlich nie während einer Produktion.
Immer danach, dazwischen.
Das ist mir schon klar, aber das ist schon der Spaß am Kitzel, oder? Ich meine, Sie könnten ja auch jeden Tag Ihre halbe Stunde joggen und zwischendurch ein bisschen Gymnastik machen. Sie sind aber beide Fans vom Tauchen, vom Bergsteigen, vom Mountainbike-Fahren.
Naja, wenn das Adrenalin, so ein 600-Meter-Schlucht, die mal auf einer Seite runtergeht, das...
Es hat was auch mit einer Seilschaft zu tun, im positiven Sinne. Es gibt ein Bild von uns, da waren wir auf einem 4000er und oben ist ein ganz, ganz schmaler Grat, also eine Hochtour gemacht. Und da sind wir mit dem Seil miteinander verbunden. Das ist wirklich eine Lebensversicherung. Das ist auch toll. Das ist, sich dem anderen auch zu vertrauen. Ist ja ein ganz großes Gefühl. Ich vertraue dir, dass, wenn was passiert, dass du mich auffängst.
Eine andere Form auch der Fokussierung, eben nicht im künstlerischen Beruf, sondern eben auch in der Freizeit dann nicht nur ein bisschen sich fit halten wollen, sondern wirklich sagen, schaffe ich das? Schaffe ich diesen Berg? Kommen wir da gemeinsam heil rauf? Kommen wir auch gemeinsam heil wieder runter? Und genießen wir gemeinsam den Blick?
Ja, es hat ganz viele Parallelen mit unserer Arbeit. Sehen Sie ganz
richtig. Hat mit Intensität zu tun, ne?
Auch, ja.
Aber wir auch wirklich, ohne jetzt das Wort Liebe zu strapazieren, aber diese Leidenschaft und das Genießen, das war mir immer sehr, sehr wichtig.
Sie sind, Rufus Beck, Sie sind so eine Art Selfmade-Artist. Sie haben noch nie eine Schauspielschule von innen gesehen. Sie haben als junger Mensch drum gekämpft, an eine zu gehen und sind da einige Male vor den Schrober gelaufen. Trotzdem eine Riesenkarriere dann gemacht, aber an den Anfängen war es verschlungen und schwierig. Und ich frage mich, weil wir so viel reden über Leidenschaft, wie haben Sie in solchen Momenten gestartet, aber nicht gelandet? Wie haben Sie in solchen Momenten dieses innere Flämmchen, ich will, ich kann das, ich muss, das haben die anderen noch nicht kapiert. Wie haben Sie das wachgehalten in solch schwierigen Momenten?
Wenn ich da zurückschaue, ist mir das auch nicht ganz klar. Es ist mir auch unerklärlich, dass ich eine Mischung hatte aus unglaublicher Hybris, Unschuld, Dickköpfigkeit, wahnwitziger Energie. Aber das sind, wenn ich diese Eigenschaften jetzt aufzähle, ist das auch etwas, was einen wirklich sehr weit bringt. Und diese Naivität, diese Unschuld hat eine unglaubliche Kraft. Die verliert man später und wie gewinnt man die wieder? Wie kommt man wieder in diesen Zustand, sagen, ach komm, das probieren wir jetzt. Abend, das ist das Abenteuer. Ich kann es auch nicht erklären, warum ich mir das so in den Kopf gesetzt hatte, wider aller rationaler Erklärung.
So einen inneren Kompass dahin und das
anscheinend,
werde ich schaffen.
Anscheinend, aber mir ist das selber ein Rätsel.
Weil Sie ja so unterschiedlich auch in Ihrem Beruf gelandet sind. Der Vater mit einer Energie, die er wirklich sehr zentrieren musste, ja, um anzukommen.
Ja.
Und der Sohn, der da so als Kind mit 5 Jahren reingewachsen ist. Ich will das überhaupt nicht werten, aber das sind ganz unterschiedliche Zugänge einfach.
Ja, aber der ist ja auch Konkurrenz gewesen mit den Kids. Kannst du vielleicht besser erklären, Jonathan, weil deine Geschwister ja, naja, die machen ja auch alle Filme und Hörbücher und tanzen.
Aber es sind 2 Mädchen, die kriegen andere Rollen.
Ja, ja. Nein, nein, aber in unserer ganzen Familie, es war einfach immer wunderschön, weil alle immer unterwegs waren. Und wenn wir es dann mal geschafft haben, alle an einem Tisch zu sitzen, was jetzt nicht wirklich, also kam schon vor, aber dann durfte keiner arbeiten, war es halt so toll, weil wir uns ja auch nur über Projekte auch unterhalten haben. Also auch, was wir toll finden, wo wir gerade eben waren. Es war einfach immer unglaublich reich, der Austausch.
Ja.
Was ist das Wichtigste, was man mitbringen muss für diesen Beruf?
Wir haben jetzt dieses Wort Leidenschaft ja wirklich sehr häufig verwendet. Und wahrscheinlich trifft es das auch am besten, weil man muss sehr strapazierfähig sein auf eine sehr lange Sicht. Es gibt immer einfach, es gibt ganz Momente, wo alles super läuft. Es gibt Momente, die können anstrengend sein und Leidenschaft hilft bei beiden.
Ich glaube, es braucht eine große Lust zu erzählen. Etwas ganz tief drin ist das Geschichtenerzählen.
Rufus und Jonathan Beck sind unsere Gäste. Und Rufus, bei allem, was Sie machen, vor allem sind Sie ja durch Ihre Stimme bekannt geworden. Also es gibt berufene Leute, die sagen, der Siegeszug des Hörbuchs Anfang der 2000er, der ist vor allem mit Ihrer Stimme verbunden. Und der Stapel der Hörbücher, die Sie aufgenommen haben, dürfte aufgereiht höher sein als Sie selbst. Und Sie sind nicht klein. Was ist für Sie der Reiz an der Arbeit, nur in Anführungsstrichen, mit der Stimme?
Ich könnte so sagen, wenn ich in einen schalltoten Raum gehe, dann ist es für mich wie ein Mönch in seiner Mönchsklause. Im Theater brauche ich das Bühnenbild, die Zuschauer, die Mitspieler, das Licht, Tontechnik, im Film auch, die Kamera, Soundtrack und so weiter, der Vertrieb. Und in einem schalltoten Raum, wo ich ganz alleine bin, dann ist es ein Dialog mit mir selbst. Wenn ich arbeite, habe ich die Kopfhörer auf. Ich agiere und reagiere. Und diese Ruhe, etwas zu schaffen mit der Stimme, etwas zu erzählen, das mag ich sehr. Das ist wirklich auch eine Erholung von allem anderen, weil da bin ich ganz alleine.
Auch das Spiel mit dem Mikrofon als Instrument?
Beispielsweise, aber das muss man natürlich lernen. Mhm. Das muss man erstmal entdecken. Ich wusste es ja nicht. Ich wusste ja nicht, dass ich eine Stimme habe, die ganz gut klingt mit dem Mikro. Ich würde mal sagen, wenn das Mikro nicht an ist, ist meine Stimme relativ normal, gar nicht so auffällig. Aber am Mikrofon ist irgendwas...
Ist ein Kick drin.
Irgendein Kick drin. Das gibt ja so Menschen, Models, die schauen so ganz normal aus und dann fotografiert man die und denkt man, komisch, da ist jetzt gerade etwas. Ich kann es nicht erklären, aber es hängt auch damit zusammen, ich genieße es sehr. Mhm. Natürlich ist ein Hörbuch oder ein Buch zu lesen, das ist echt anstrengend. Aber ich genieße das auch, so wie ich auch gerne auf den Berg für 4 Stunden hochgehe. Das ist ein Teil von Leidenschaft.
Jonathan, hat Ihr Vater Ihnen zu Hause vorgelesen? Hat er zu Hause geübt, zum Beispiel eben für dieses millionenfach verkaufte Buch Harry Potter?
Ja, er hat den allerersten Teil hat er uns auch wirklich vorgelesen.
Und geübt dabei?
Ja, und dann danach eben ins Studio gegangen.
Hat man Ihnen als Kind viel vorgelesen, Rufus Beck?
Meine Mutter hat mir schon vorgelesen, aber meine Erinnerungen sind an meine Internatszeit, wo die älteren Schüler den Kleinen vorgelesen haben, damit sie möglichst schnell ins Bett gehen und sie selbst Freizeit hatten. Und die haben dann einem immer Literatur vorgelesen, die nicht unbedingt kinderaffin war.
Kafka und Goethe oder so?
Ja, Goethe jetzt nicht. Ein Jugendlicher liest jetzt nicht Goethe, sondern die lesen vielleicht einen Kriminalroman oder vielleicht sogar mal einen John Irving oder so. Ja, ich glaube, einer der Romane, an die ich mich erinnern kann, ist Fänger im Rocken von Salinger und Der Würfler von Luke Reinhardt.
Sie haben ja etwas gemacht, was bis dahin nicht so üblich war. Wir sprachen über den Kontakt zum Mikrofon, das offensichtlich Ihre Stimme liebt. Sie haben aber auch ein Hörbuch nicht gelesen. Sie haben es eben insbesondere bei Harry Potter, Sie haben es geschauspielert. Und das war zumindest, bevor Sie das gemacht haben, nicht so üblich.
Ja, vielleicht sogar manchmal so belächelt oder verpönt. Also im Rundfunk, wenn ich jetzt bei Ihnen gewesen wäre und der wäre ein Regisseur gewesen, dann gesagt, nee, das geht
übertreib
so
nicht. Übertreib mal nicht.
Ja, genau. Aber wissen Sie, dieser Roman oder diese Reihe, diese 7 Bände von Harry Potter, das sind so außergewöhnliche Figuren. Und da muss man sich entscheiden, wie stark charakterisiert man das. Und ich würde es mit einer Malerei vergleichen. Harry Potter, das ist wie ein Gemälde von Van Gogh. Das ist sehr dick aufgetragen, schillernde, wahnsinnig bunte, fast psychedelische Farben. Und es gibt andere Stoffe, die würden das nicht vertragen. Da würde man sagen, japanische Tusche ist besser oder Bleistiftzeichnung oder Aquarell. So vergleiche ich die verschiedenen Genres. Aber Harry Potter, diese Charaktere brauchen sehr, sehr starke Mittel.
Das haben Sie auch so gemacht. Sie haben da 80 Rollen gespielt. Wenn Sie ein Instrument wären, dann wären Sie ein Keyboard oder eine Orgel, um diese unterschiedlichen Farben parat zu haben, von denen Sie sprechen. Also Ihr Kehlkopf muss ein Wahnsinnsgedächtnis haben, Herr Beck. Wie halten Sie diese unterschiedlichen Stimmen eigentlich präsent?
Ich glaube ja, dass wir das alle können. Wenn Sie jetzt Ihr Familienalbum aufschlagen würden mit Verwandten und Kindern und Freunden, dann wissen Sie nicht nur, wie die ausschauen, die sehen Sie ja, aber auch, wie sie ein bisschen klingen. Sie könnten vielleicht den einen oder anderen ein bisschen imitieren. Es würde vielleicht anders sein wie in Wirklichkeit, ja, aber Sie haben so ein Bild, auch ein akustisches Bild im Kopf. Ich habe ein Album vor mir. Diese Figuren gibt es in meinem
Kopf. Abrufen, 80 Leute, macht man sich da Listen, improvisiert man oder ist es einfach da?
Gut, jetzt muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Die 80 sprechen ja jetzt nicht hintereinander. Die Hauptfiguren, sagen wir mal bei Harry Potter, sind das 20 Figuren. Und der Rest sind Figuren, die sehr selten auftreten. Und diese 20 Figuren sind eigentlich die Figuren, die auch im ersten Band erscheinen. Und die muss man natürlich unterscheiden, eben durch Idiome, durch Haltung, Psychologie, aber auch vielleicht durch Dialekte. Ein Beispiel, es gibt eine Figur, ein Elf, der heißt Dobby. Und das Besondere an diesem Dobby ist, der hat einen masochistischen Charakter. Der beklagt sich immer und der jammert und gleichzeitig schlägt er sich auch manchmal selbst. Aber der nervt tierisch, aber gleichzeitig tut er einem leid. Und genau dieses Hin- und Hergerissene, wenn Sie den Dobby hören, dann sehen Sie, Gottes Willen, was ist das für eine furchtbare Stimme? Den halte ich im Kopf nicht aus. Und genauso geht es dann beim Hörbuch. Das muss ich ja dann so bringen, dass der auch nervt. Ich sage immer, Kino für die Ohren, ja, das muss man ja irgendwie abbilden.
Und Sie sehen jetzt so aus, als würde der Dobby gleich aus Ihnen herausplatzen.
Oh Gott.
Jonathan Beck, der diese Hörbücher ja oft als erster oder einer der ersten Hörer erlebt hat und wahrscheinlich auch einen heiden Respekt hat vor dieser Arbeit seines Vaters. Hätten Sie selber Lust, ein Hörbuch aufzunehmen oder sagen Sie, da ist die familiäre Last so groß, da lasse ich die Finger von?
Nein, das hat er so grandios großartig gemacht, das ist unkopierbar. Das ist, muss ich mir neue Felder suchen.
Mhm. Ja. Würden Sie auch wirklich meiden?
Ja, vielleicht viel, viel später. Weiß man ja nicht, was in 10 Jahren ist. Aber
wobei, wir haben ein auch Hörspiel zusammen gemacht. Ich hatte die besetzt über ihn und seine kleine Schwester Sarah. Die spielten in einem Hörspiel, was ich da produziert habe.
Aber Hörspiel ist ja nochmal anders als
genau.
Hörbuch. Was aber ganz witzig ist, natürlich, du hast ja auch deine Texte bei Harry Potter ja auch mit Highlighter bearbeitet, weil oftmals ist es ja so, man liest, eine Rolle sagt etwas und erst später kommt ja der Text, sagte Dobby. Und dass du das ja beim Lesen auch auseinanderhalten musstest, hattest du dann so, er hatte ganz lustige Codes mit seinem Highlighter.
Ja, sie müssen natürlich die Figuren, das Auge, wissen Sie, beim Lesen ist es so, im Rundfunk, und Sie haben so einen Text, der eine Text ist im Jetzt, was Sie gerade lesen, und das andere Auge guckt so vor, was jetzt gleich kommen wird.
Sie sind noch innerer Dirigent Ihrer eigenen Partitur.
Das ist, glaube ich, jeder, der einen Text im Rundfunk vorträgt, müssen sie auch sein. Ich meine, der Regisseur kann Ihnen ja nicht alles vorsagen, wird man ja wahnsinnig werden. Also ein bisschen was muss man mitbringen.
Sie haben, glaube ich, alles gemacht. Zirkus, Musical, Staatstheater, Show, Mephisto, Richard den Zweiten oder den Dritten habe ich jetzt vergessen, aber klassische Rollen. Ist die Stimme Ihre persönliche Königsdisziplin, egal auf welcher Bühne oder vor welchem Mikrofon. Werden Sie an der Stimme erkannt, Herr Beck?
Eigentlich stand ich im Theater immer für ein sehr physisches Spiel. Sehr, sehr körperlich. Ich habe auch so Stunts gemacht und so. Und nachdem ich das mit der Stimme entdeckte, hatte ich eine, jetzt nicht eine zweite Waffe, aber ein zweites Tool, Handwerkszeug. Weiß ich, wie stark man Inhalte auch transportieren kann über die Sprache oder über die Melodie.
Und dann ist das Mikrofon oder das Spiel mit dem Mikrofon noch der fokussierte Punkt vom Fokus, ne? Noch fokussierter.
Beim Mikrofon ist es so, wenn ich jetzt einfach nur sprechen würde, dann wäre es nur Sprache, aber es braucht ganz leichte Veränderungen der Haltung im Körper. Also wenn ich die Schulter ein bisschen so hochziehe, hat das was, so was Gnomhaftes.
Macht was mit dem Klang.
Genau, es macht was mit dem Klang. Oder wenn ich so mit dem Kopf schüttel, dann, Sie merken, das sind immer Haltungen. Und das muss man sich schnell, also eigentlich was Visuelles, was man in Klang umsetzt.
Jonathan, ich finde es ja interessant, wie Sie jetzt zuhören und auch zugucken, Ihrem Vater.
Ja, man kann als Schauspieler nie auslernen. Kann man auch jetzt ist doch schön. Also Sie sehen es, der Zuhörer muss das alles sich jetzt vorstellen, was mein Vater macht. Aber er spielt vor dem Mikrofon.
Sie sind ja noch sehr jung, mit Mitte 20, wenn auch schon erfahren im Metier. Gibt es für Sie einen Wunschpart, einen geheimen Traum, womit man Sie mal identifizieren soll?
Eine Rolle wie Sherlock Holmes. Fände ich sehr lustig, würde ich mal gerne so spielen. Ich mag alles, was sehr intelligent und schnell ist. Dafür steht für mich Sherlock Holmes.
Interessant, dass Sie das sagen. Das ist ja auch jemand sehr Distinguiertes, sehr Nobles, auf seine Art sogar jemand Diplomatisches, würde ich sagen.
Obwohl, in manchen Büchern kann er sehr undiplomatisch sein.
Mhm. Aber das wäre eine Traumrolle.
Es gibt wirklich tausend Rollen, aber das ist jetzt, wenn aus dem Stegreif, einer der vielen Rollen, die man gerne spielt.
Zwei Generationen, Vater und Sohn. Nun hat sich ja auch in der Wahrnehmung von Schauspielern in den letzten Jahren unwahrscheinlich viel verändert. Also heute haben alle eine Homepage und einen Facebook-Account. Das war vor 15 Jahren nicht unbedingt so zwingend. Wie nehmen Sie das eigentlich beide wahr? Wie ist das heute, Karriere zu machen? Wie war es, ein bisschen früher Karriere zu machen? Ist es leichter, schwerer, schneller, langsamer, einfach anders? Wie sehen Sie das?
Wissen Sie, es gibt Dinge, die waren früher viel leichter. Also ganz paradox. Und es gibt Dinge, die sind heute leichter. Jetzt ganz früher vielleicht nur 3 Fernsehprogramme. Wenn Sie da um 20.15 Uhr eine Hauptrolle hatten, kannte sie wirklich halb Deutschland.
Die Chance hat Ihr Sohn nie.
Ja, auf der anderen Seite gibt es so viele Möglichkeiten über Stream, Pay-TV. Der Markt ist viel größer geworden. Der Nachteil dabei ist, es ist unübersichtlicher.
Dadurch haben mehr Leute die Chance, also mehr Leute arbeiten in den Markt. Es ist einfacher, in den Markt reinzukommen. Aber schwerer, erfolgreich zu sein. Und früher war es schwerer, in den Markt überhaupt reinzukommen. Wenn man aber mal drin war, war man erfolgreich.
Ja. Nutzen Sie alle Kanäle, Jonathan, als junger Mensch, ganz selbstverständlich, die sich bieten? Oder sagen Sie auch, nee?
Facebook nicht so, ist ja, wird ja immer gesagt, am Aussterben. Instagram auf alle Fälle, jetzt mal vom Social-Media-Bereich. Und sonst als Schauspieler nutzt man natürlich auch ja, die klassischen Medienkanäle. Also deswegen geht man ja auch auf Events und so. Also es ist ja von Projekt zu Projekt
unterschiedlich. Aber Twitter benutzt du nicht, ne?
Nee, nur ja. Instagram.
Aber was Ihr Vater eben sagte, früher gab es weniger Kanäle und wenn man drin war, hat das auch was gezählt. Heute gibt es viele Kanäle. Sichtbar zu werden ist schwieriger. Wenn man einmal sichtbar wird, ob man es bleibt, ist auch noch eine sehr große Frage, weil die Welt doch so heute sehr viel mehr zersplittert. Wie halten Sie das so, Publicity, wenn Sie einen Film machen, müssen Sie ordentlich die Werbetrommel rühren? Wie sehr nimmt Sie sowas in Anspruch?
Kann schon auch sehr viele Tage sein. Es gibt dann sehr schnell, dass man pro Produktion nochmal 4 oder 5 Tage nur darauf verwendet, das jeweilige Projekt zu bewerben. Aber es gehört dazu und man macht das ja gerne.
Es fällt Ihnen leicht. Es gibt ja auch Leute, denen fällt das schwer.
Das ist Teil vom Beruf, ne?
Ja, genau, es ist ein Teil vom Beruf. Es ist jetzt nicht etwas, wir müssen das jetzt nicht machen. Mhm. Also wir sind jetzt nicht so die klassischen roten Teppichgeher. Wir wissen, es ist einfach
Teil des Berufs. Es gibt keine Home-Stories von uns.
Ja, sowas. Wir würden ein paar Sachen nicht machen.
Beruflich, aber, ja, aber Home-Stories, wie es zu Hause hinter der Tapete ausschaut, das gibt es nicht. Würde nicht zu uns passen, würde ich mal so sagen, oder Jojo?
Ja.
Beraten Sie sich eigentlich gegenseitig oder beratschlagen Sie sich?
Auf alle Fälle, wenn ich ein Projekt zum Beispiel bekomme, ein Drehbuch, dann ist immer, manchmal frage ich meinen Vater, manchmal meine große Schwester, die ist ja auch Filmemacherin. Die ganze Familie macht ja nichts anderes, als sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Das heißt, es wäre blöd von mir, das nicht zu nutzen.
Fragt er auch mal Sie?
Wir tauschen uns immer aus danach. Wie wirkt etwas? Weil es ist einfach was anderes, wenn jemand im Zuschauerraum sitzt.
Und also der Jonathan hat mir gerade vorhin, wir waren in einem Café und ich bin auch auf Instagram, aber dann hat er mir ein paar Sachen erklärt, die ich einfach falsch gemacht habe. Und er hat gesagt, Mensch Papa, da kannst du es noch besser machen oder das ist so oder du kannst was verlinken und so weiter. Auch da wieder, also quasi auch in der Außenwirkung. Wie gesagt, er gleicht mich manchmal ganz gut aus oder sagt mal, bleib mal auf dem Teppich oder so. Also er ist schon sehr, sehr wichtig für mich im künstlerischen Bereich. Privat ja sowieso, ist mein Sohn.
Und Sie spielen beide gerne und relativ oft für Kinder in der einen oder anderen Form.
Ja.
Ist das Zufall oder ist das auch ein Teil der Leidenschaft? Ich meine, klar, Dinge müssen sich auch ergeben, aber man muss es vielleicht auch wollen.
Das ist eine tolle Zuschauergruppe. Mein Vater sagt ja immer, ist das schwierigste Publikum.
Das hat sich so ergeben. Vielleicht ist das auf mich zugekommen, weil ich einfach Kinder hatte und dann beschäftigt man sich damit. Was gibt es für Kinderbücher und was liest man denen vor und welche Filme geht man? Wenn man kinderlos ist, geht man doch nicht am Sonntagnachmittag in den Zoo. Ja, das macht man doch dann nicht. Und dann hat man auf einmal Kinder und dann setzt man sich vielleicht wieder mit der eigenen Kindheit auseinander. Ich hatte mal ein Buch herausgebracht, das hieß Geschichten für uns Kinder. Und der Clou dabei war, es ging um Geschichten, die man als Kind gerne gehört hätte, die einem aber nicht vorgelesen wurden. Also schrieb ich quasi für mich selbst als Kind. Was hätte ich als Kind gerne gehört oder gelesen? Was wurde mir aber vorenthalten? Es nicht gab?
Super, jetzt haben wir letztlich den Bogen über drei Generationen. Den Jonathan, den Rufus und den Rufus als Kind. Genau. Vielen, vielen Dank dafür. Rufus und Jonathan Beck sind zu Gast bei uns, zurzeit in Proben für ein Stück in Berlin. Willkommen bei den Hartmanns. Das ist auch ein Stück, wo ein Flüchtling jede Menge Konfusion in eine Familie bringt, in Komödienform. Was ist Ihnen dabei wichtig?
Dass es eine Geschichte um eine Familie geht. Das ist eine Familiengeschichte.
Ja. Mhm. Der Flüchtling, also es ist jetzt kein Stück, was nur um die Flüchtlingskrise geht. Das ist natürlich der Auslöser. Aber da kommt jemand aus einem anderen Kulturkreis und in dieser Familie ist vieles schief. Da ist ein Mann, der das Problem hat mit dem Alter. Da ist eine Frau, die nicht genau weiß, wo steht sie jetzt im Leben. Da ist eine Tochter, die auch noch nach dem Sinn des Lebens sucht, viele Studienfächer abgebrochen hat. Da ist ein Sohn, der jung Vater geworden ist und jetzt als Juppie durch die Welt reist. Und da kommt auf einmal jemand von außen, wo Familie etwas ganz Lebenswichtiges ist, eine Lebensversicherung. Und der hält dieser Familie den Spiegel vor. Und dann passieren, glaube ich, Dinge, die berühren und über die man auch sehr schmunzeln wird, wenn man sich das Stück anschaut.
Jede Menge los. Mittendrin Rufus und Jonathan Beck, die da gemeinsam Theater spielen und die auch sonst viel gemeinsam haben, auch wenn sie uns ihre Unterschiede hier auch erzählt haben, die Diplomatie und die Heißspornigkeit. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und es hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank.